Pro und Contra an diesem verregneten Dienstagmittag mit dem FC Basel. Logischerweise, weil ohne geht es ja nicht. Es ist ja schliesslich Fondue-Wetter. Mit dem HC Lugano, der wahrscheinlich schön Wetter hat, einen an der Alpen. Ich weiss es nicht, müssen wir nachschauen. Und mit dem Ballon d'Or, der Herrn Kessler sehr gefallen hat, wie wir vorhin schon herausgefunden haben. Also mehr jetzt gerade.
Pro und Contra. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Contra.
Dino.
Grüezi wohl.
Wie geht's?
Gut, gut. Schönes Wetter.
Ja, du bist nicht mit dem Velo gekommen heute, nachdem du ja vor wenigen Wochen deine Radfahrerkarriere begonnen hast.
Absolut.
Begonnen hast. Es ist das Unding, dass man anfängt, hochdeutsche Satzkonstruktion auf Schweizerdeutsch zu sagen. Nachdem du angefangen hast, Velo fahren, könnte man fast sagen. Also, du hast es schon beherrscht vorher, aber die als Gravelbike-Fahrer jetzt angefangen versuchen, sagt man dann immer so gönnerhaft. Und jetzt wirst ja, ausbremst vom Wetter.
Gut, irgendwie habe ich es gewusst, wenn ich Mitte Oktober erst anfange.
Das ist der Klimawandel, den du einfach überschätzt?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe mich darauf eingestellt, dass es irgendwann feucht wird und kühl macht man nichts, aber so ein Flutsch rumfahren ist dann doch nicht so mies. Ich bin das nicht richtig ausgerüstet.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Radquer ist kein Thema.
Nein.
Weil Gravelbike, das ist ja im Prinzip ein Radquer-Velo. Faktisch, das klingt einfach ein bisschen besser. Also nein, Cyclocross, sagt man im Radquer heutzutage. Und dass der Didi Runkel wüsste, damals.
Albert Zweifel. Würdest du
Didi Runkel nennen wahrscheinlich. Cyclocross. Also kein Radquer.
Lieber nicht.
Okay.
Also, und jetzt? Feldwägli gönnen, wo so ein bisschen Kies drauf hat. Schon für sich noch witzig. Aber halt auch, wenn es zu fest regnet, bin ich nicht ausgerüstet. Oder? Ich bin ja nicht so fanatisiert, dass ich mir da die richtigen Ausrüstungsgegenstände zusammen glauben irgendwo, sondern ich verlasse mich auf die Trainerhose, die ich noch habe. Und das muss es tun.
Aber das wird jetzt auch einfach erst noch dein Nachkommen, das mit dieser Ausrüstung. Oder? Also du bist seit wenigen Wochen stolzer Besitzer von dem Gravelbike.
Richtig.
Und da rutscht, das ist ja dann so ein schleichender Prozess, dass man immer noch mal findet, jetzt aber da, die Velohändchen, die wären jetzt noch gut. Und dann so eine überdimensionierte Sonnenbrille brauchst du auch irgendwann, so eine gespiegelte. Ich freue mich auf das. Im nächsten Frühling. Ich prophezeie einen grossen Einkauf im nächsten Frühling.
Ach schon? Ich versuche es zu verhindern.
Also.
Sprechen kann ich aber wie gewohnt nichts. Aber ich will da ein bisschen normal daherkommen.
Du musst auch nichts versprechen. Wir haben letzte Woche etwas versprochen. Und zwar haben wir versprochen, unsere Tipps aufzulösen.
Genau.
Und ich glaube, das erste Mal in der Geschichte von diesem Podcast, wenn wir ein Versprechen halten, das wir auch gemacht haben. Darum, was haben wir getippt? Wir haben zwei Match getippt, vergangenen Dienstag, Manchester Derby, United gegen Manchester City. Bekanntlich 0-3 ausgegangen. Und wir haben Basel in Lausanne. Lausanne Sport. Man muss es ja sagen, mittlerweile, weil halb Lausanne in der Super League spielt. Lausanne Sport gegen FCB, wo ebenfalls 3-0 ausgegangen ist, allerdings das mal für die Heimmannschaft. Was ist es, das Unentschieden, das wir gemacht haben? Du hast bei United gegen City 1-1 getippt, also nicht bereicht. Ich habe 1-3 getippt, also immerhin Haaland Foden habe ich richtig gehabt und dann habe ich United irgendwo noch ein Goal gegeben. Ungeschickterweise. Hat der Ederson-Effekt eingeplant, dass der sich irgendwie noch einen hinten rein schmeißt. Und umgekehrt, aber hast du Lausanne Basel 2-0 gehabt, wo ich ein 0-0 tippt habe, in der Annahme, dass zwei Mannschaften, die nicht im Strumpf sind, sicher kein Goldstand bringen, während du korrekt, was hast du die zwei Penaltys vor deinem geistigen Auge gesehen, was für Lausanne gegeben?
Nein, eher Goal wird es 3-0 vom Alvin Sanchez. Der Goal habe ich vor mir gesehen.
Ein herrliches Goal. Das muss man sagen.
Ein herrliches Goal, ja.
Am Schluss, in der Entstehung, aus Basler Perspektive, recht läppisch, aber
ja,
herrlich aber abgeschlossen.
Penalty-Entscheidungen, also das haben sie vom Barry. Ja, was erwartest du, wenn ein Stürmer im eigenen Strafraum versucht einzugreifen, dann kommt es genau so raus. Muss man, glaube ich, nicht diskutieren. Oder?
Dass das ein Penalty ist, nein, das muss man nicht diskutieren.
Und den nachher eigentlich auch nicht.
Nein. Und damit wären wir schon beim FCB. Resultatmässig kann es eigentlich nur mehr aufwärts gehen. Das haben wir schon festgestellt jetzt in der letzten Woche. Jetzt hat man auf der Trainerbank etwas gemacht. Wir nehmen am Dienstag Nachmittag auf am Frühen. Am Dienstagmorgen ist das passiert, was man eigentlich schon ein bisschen früher erwartet hat.
Vogel abgeschossen. Man kann es dein ist da, oder?
Neuer Trainer, neues Glück ist die Frage, die sich in Basel jetzt auch einstellen. Also der Heiko Vogel hat es ja wirklich geschafft, innerhalb von wenigen Wochen die komplette Stadt gegen sich aufzubringen. Also es ist wirklich, ich bin ja doch noch ein bisschen vernetzt in diesem Basel und es ist bemerkenswert, wie einig dass man sich ist in Bezug auf die Personalien. Also man hat man ist ja schon überrascht gewesen, dass man den Timo Schulz entlassen hat. Aber gefunden, ja gut, der Vogel, also dort hat es schon, muss man sagen, dort hat es schon Aufruhr gegeben. Und jetzt ist erstaunlicherweise dann wirklich die desaströse Bilanz mit 4 Matches, 4 Niederlagen, 0-10 Goal. Ja, hat die ganze Geschichte dann weiter und weiter lassen. Brodeln. Und
ja,
das 0-3 in Lausanne, das ist ja dann die letzte Bankrotterklärung gewesen.
Ja, man hat einfach gemerkt, dass die Mannschaft nicht reagiert auf den Vogel. Also sie reagiert schon, aber nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Es wird eigentlich Leistungsverweigerung, nicht im Sinne von, ich bewege mich nicht mehr, aber ja, hat nichts mehr geklappt.
Erstaunlich.
Gar nicht mehr. Also, ja, man hat gesehen, der Barry zum Beispiel im eigenen Strafraum, Ball blockiert mit dem Ellbogen. Wenn es gut läuft, machst du das nicht logischerweise, aber alle Symptome von einer Krise hat man da erkennen können. Und was willst du denn machen? Also es bleibt ja nichts über, du kannst Geduld haben und sagen, ja, irgendwann schaffen wir es schon. Das ist einfach aufgrund der Tabellensituation ziemlich kritisch. Ja, man könnte sogar absteigen, der Letzte geht direkt ab, wenn du nicht hinten rauskommst. Ja, zu lange warten willst du auch nicht. Also musst du jetzt etwas machen. Mit diesen Symptomen, Vogel bringt es nicht her, also stellst du einen neuen Mann her und hoffst, dass es besser wird. Jetzt spielst du zuerst gegen Kriens im Cup, das ist morgen Mittwoch und am Wochenende ausgerechnet gegen Yverdon, wo lustigerweise auch der Trainer entlassen hat, dort weiss man nicht so genau warum, weil das läuft so eigentlich nicht so schlecht im Verhältnis zu den Erwartungen. Das sind jetzt auch nicht gerade die Dankbarsten, aber welche sind schon dankbar für den FC Basel im Moment? Also du gehst davon aus, wenn du Letzter bist, musst du froh sein um jeden Punkt, den du gewinnst. Aber erwartet tut man eigentlich schon, dass die Mannschaft gut kann Top 6 spielen. Das nicht muss Angst haben.
Das ist das Brutale zu Basel im Moment. Runde, oder? Ja. Also man hat Yverdon, wo man als nächstes hat, in der Meisterschaft auf Platz 8 mit 16 Punkten, 11 Punkte Rückstand hat man auf die. Auf einen Aufsteiger, auf einen schwächsten Aufsteiger hat man eigentlich angenommen. Der punktemässig schwächste Aufsteiger ist Stadlos Anouschi, der auch der zweitschwächste Club von der Superliga ist, vor Basel, mit 5 Punkten Vorsprung. Also die Tabellensituation ist schon verheerend nach 11 Matches. Also da reden wir nicht von ja, einem kleinen Stolperstart. Das hat man in Basel logischerweise mitbekommen. Also im Umfeld auch, im Club auch. Man hat jetzt die letzten paar Wochen ja auf sämtlichen Kanälen auch mitbekommen, wie es dort brodelt. Ich bin jetzt gespannt, was mit dem Celestini möglich ist. Ich meine, die gute Nachricht ist, er hat den Cup schon einmal gewonnen. Viele, also man muss jetzt auch nicht wahnsinnig gut können rechnen, um darauf zu kommen, dass die realistischste Variante, um nächste Saison europäisch zu spielen, was für FC Basel immer noch beim Geschäftsmodell, wo man sich dafür entschieden hat, eigentlich von entscheidender Bedeutung ist. Cup ist der einfachste Weg. Celestini 2021 Cup-Sieger wurde mit Luzern. Ist eigentlich auch einer, der schnell funktioniert. Das letzte in Sion nicht. Dort hat er 6 Matches bekommen in der Abstiegssaison von Sion. Keiner davon gewonnen. Jetzt kann man sagen, Sion nochmal ein bisschen dysfunktionaler als alles andere, was man kennt im Schweizer Profifußball. Sonst aber in Luzern, wo er gekommen ist, von 6 Matches 5 gewonnen. In Lugano sofort Erfolg gehabt. Das ist jetzt das, was man sich erhofft, logischerweise. Zu Basel. Die Frage ist, funktioniert er in diesem Umfeld so, wie man sich das würde wünschen aus rot-blauer Sicht? Oder ist es dann doch eher... wahrscheinlich muss man es ganz grundlegend formulieren. Wie schwierig ist die Aufgabe wirklich? Weil, und beantworten kann man das wahrscheinlich nicht, weil man nicht genau weiss, wie gut die Mannschaft wirklich ist. Heiko Vogel, als er noch Sportchef war und Trainer, hat er gesagt, er sei überzeugt, dass die Mannschaft besser sei als die, die letzte Saison auf dem Platz gestanden ist, die fünft worden ist und in der Conference League im Halbfinale gekommen ist. Da kann man sich jetzt wahrscheinlich streiten darüber, ob das stimmt oder nicht. Sportlich ist sie im Moment auf dem Platz nicht. Vielleicht schafft es der Celestino aus den Individualisten etwas zu erschaffen, wo dann mehr ist als das, wo man jetzt sieht. Jetzt kann man gleichzeitig sagen, das ist nicht unbedingt eine Kunst, weil so gut läuft es ja offensichtlich nicht. Die Frage ist, wo sind die Limiten von diesem Team? Aber vielleicht hofft man einfach darauf, dass man mal ein Goal schießt, nachdem man im Oktober nicht ein Pflichtspiel hergebracht hat, was schon ein Wahnsinn ist.
Gut, bei diesen Spielern wird jetzt zuerst mal die Freude darüber gross sein, dass man etwas gemacht hat. Und auch wenn man das nicht so ausspricht, dass der Vogel mal weg ist, dass man ein bisschen einen Neuanfang hat mit einem neuen Gesicht, logischerweise, dann darf man sich hoffentlich über einen Sieg gekriegen, also nicht gekriegen, aber aus Sicht vom FC Basel nimmt man jetzt alles, auch wenn es ein Unterklassiker ist im Göpp. Das ist ja manchmal auch nicht eine Situation, die einem gut tut. Gerade wenn man in der Krise ist, dann heisst es gleich, ja, die muss schlagen. Ja, warum? Wir sind ja auch schlecht. Also, wo kommt denn das her? Versteht man nicht immer so. Das ist die Dynamik vom Profi nachher im Krisenmodus. Nicht genau das Gleiche, wie wenn er immer noch gewinnt. Aber jetzt die herzubringen, ich glaube, Celestini funktioniert sehr gut, wenn er anfängt, in der Regel. Jetzt bei Sio nicht, aber das haben wir schon erwähnt, das funktionales Umfeld. Sollte da eigentlich in abgeschwächter Form zwar auch vorhanden im Moment, aber doch die Möglichkeiten, sagen jetzt mal im normalen Rahmen, können schaffen. Sollte möglich sein.
Aber
bis zu einem gewissen Punkt. Aber dann sollte einem, dass eben die Fesseln gelöst werden, nachher schon möglich sein. Also der muss Möglichkeiten haben, um das können bewerkstelligen, dass die mindestens mal befreit aufspielen, wieder mal zu einem Goal kommen, dann, wenn es normal läuft, den Match können gewinnen und dann den Schwung können mitnehmen. Natürlich stellt man sich das vor, darum machst du den Trainerwechsel, aber aufgrund der Möglichkeiten dieser Mannschaft sollte es doch möglich sein, eine Unterklassik in so einer Göpp-Partie zu schlagen.
Ja, also...
Das muss möglich sein, von dem kannst du dann nachher rausgehen und dann baust du auf, aber eben, die Wunschvorstellung... Die trifft nicht immer ein. Und das darf man einfach nicht vergessen. Der FC Basel ist Letzter mit 5 Punkten aus 11 Spielen. Das ist wirklich schlechte Bilanz. Und die kommt irgendwo her. Da kannst du nicht einfach sagen, ja, die Mannschaft ist eigentlich besser, als man sie jetzt kennenlernt. Nein, das ist das Resultatbild und das ist die ultimative Wahrheit. Sie hat aus 11 Spielen 5 Punkte geholt. Wenn sie besser ist, dann müssen sie das einmal beweisen.
Ja, vor allem muss sie jetzt aus den nächsten 22 Matchen. Man müsste es ausrechnen. Aber sehr viele Punkte holen, um noch in die Top 6 zu kommen. Irgendwie. Also man rechnet Woche für Woche nachher, wie viele Punkte Rückstand es ist auf Platz 6. Es sind 11 im Moment. Ja, das ist sehr viel. Ja, das so für jede Meisterschaft. Das ist man hat einen Punkt pro Meisterschaftsspiel verloren auf den 6. Platz. Also das ist...
Das muss man ja nicht wieder reinholen. Einen oder zwei Gegner überholen, sondern...
Diverse.
Also recht ist mindestens 5, oder? Musst du überholen. Wo auch immer... Punkte holen könnt. Bis jetzt holen die alle mehr Punkte als Basel. Also kannst du einfach davon ausgehen, jetzt machen wir Trainerwechsel und nachher sind wir besser als die meisten von denen.
Aber, wer weiß. Vielleicht, wenn er mit dem Celestini jetzt einen Vertrag bis Ende Saison gegeben, also der hat ja auch etwas zu beweisen. Hat vor 2 Jahren noch ein Interview gegeben, einigermaßen legendär, kann man sagen, in Le Matin Dimanche war es, gewesen, wo er darüber geredet hat, er wüsste, dass er nie den Trainerjob bei IB oder Basel bekommen. Warum? Ja, er wüsste es einfach. Jetzt muss man dazu sagen, damals Basel sicher noch mehr Top-Adressen gewesen. Logisch, jetzt hat er den Basel-Job. Jetzt kann er mit dem, wo man ihm dort herstellt, was individuelle Klasse angeht, nicht so schlecht kann sein, zeigen, was er kann. Wer weiß, vielleicht haben am Schluss auch etwas davon. Celestini hat seinen Ruf, der nach Sion sicher ramponiert ist, also das muss man so sagen, spricht ja auch immer für eine gewisse Verzweiflung, wenn man auf Sion geht, Trainer sein. Und gleichzeitig Basu, die brauchen jetzt einen neuen Impuls, dann kommen sie über. Ich habe schon das Gefühl, also die ganze Stadt, wir haben es vorhin schon gesagt, ist in Aufruhr gewesen in den letzten Wochen in Bezug auf die Personalie Heiko Vogel. Das löst jetzt auch irgendwo einfach die ganze kollektive Verkrampfung mal. Das kann eigentlich nur einen positiven Effekt haben. Die Frage ist, ist er nachher positiv genug?
Also was wir mit Bestimmtheit sagen können, ist, dass wir auch nächste Woche wieder über den FC Basel reden werden, dann in einer anderen Zusammensetzung. Das haben wir schon angekündigt. Du hast Ferien.
Das darf man ankündigen.
Also wenn wir jemanden suchen müssen, der genau gleich viel über den FC Basel weiss.
Vielleicht sogar noch mehr, wer weiß.
Vielleicht, schauen wir noch mal.
Ich bin gespannt. Komm, wir reden über etwas Neues. Oder hast du noch etwas zu Basel sagen? Entschuldigung.
Das ist eigentlich genug. Wir drehen uns da eh schon im Kreis. Jetzt lassen wir dem neuen Trainer die Möglichkeit, ein paar Ergebnisse einzufahren und dann schauen wir weiter. Jemand, der eine Wende geschafft hat in dieser Saison, ohne dass er den Trainer wechseln musste, zum Beispiel der HC Lugano. Jetzt bewegen wir uns auf Glatteis. Mit dieser Aussage allerdings nicht. Das ist tatsächlich so. Lugano am Anfang auch grosse Probleme gehabt. Und plötzlich die letzten 7 Siege in 9 Spielen, die sind vorgestossen bis in Top 6 Rang und verraten eigentlich wieder ein bisschen von dem Glanz, den man früher bei Lugano regelmäßig gesehen und gespürt hat. Einfach nicht nur zwischendurch sind sie wieder mal erfolgreich, sie sind glaube ich sogar Zweiter gewesen, wieder mal im Finale gewesen, aber man hat nie mehr so eine Saison gesehen, wo sie immer relativ gut gespielt haben und Erfolg mit dieser schönen Spielweise verbunden haben. Das sieht man jetzt wieder. Warum?
Warum?
Ja. Ja,
weil sie einfach kein Lotterhaufen mehr sind. Es ist defensiv stabiler als auch schon, das kann man sagen. Man hat also ich staune ja, dass der Kollege Gianni Nazzi noch im Amt ist. Man hat vor etwa einem Jahr ins Amt gehievt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Doch, das ist ja, müsste etwa vor einem Jahr gewesen sein. Vielleicht ein bisschen später. Und meine erste Reaktion war, okay, da verheizt man jetzt einen, der wahrscheinlich ein gewisses Potenzial hat. Und jetzt ist er immer noch da, hat jetzt auch die erste Krise, man kann es so sagen, von dieser Saison überstanden. Und Lugano ist, man muss wahrscheinlich sagen, seriös unterwegs. Man hat zum Beispiel den Kalle Andersson aus dem, ja nicht gerade aus dem Verkehr gezogen, der schwedische Offensivverteidiger mit Schweizer Lizenz, lange beim SCB gewesen, nachher auf Lugano gegangen. Letzte Saison noch viel mehr gespielt und jetzt scheint man irgendwie festgestellt zu haben, dass dort, ja, es wahrscheinlich gewinnbringender ist, wenn der Andersson nur noch limitiert Einfluss aufs Spiel hat und nicht so viel. Und die neue Seriosität, die zahlt sich jetzt aus. Also man kommt zu diesen Siegen und man kommt vor allem nicht irgendwie knapp und gewurstelt zu diesen Siegen, sondern das hat Hand und Fuß, was man macht. Hängt mit einem Namen speziell zusammen, der dir im Moment besonders Eindruck macht?
Calvin Türkauf, ja. Mittelstürmer, der eigentlich alle Ansätze verratet, wo man sich wünscht von einem Mittelstürmer, von einem Schweizer Mittelstürmer insbesondere. Das ist Wucht, das ist Physis, das ist Spielwitz, das ist Entschlossenheit, also alles passt. Da wird sich auch der Nazi-Trainer darauf freuen. Leider, das war ja der Türkauf, der sich verletzt hat bei der letzten WM, Schulterverletzung, wo man noch ein bisschen gehört hat, auch wenn der gespielt hat, hat man gegen die Deutschen nicht verloren.
Ja,
völlig hypothetisch.
Völliger Hafenkäse.
Aber man könnte diese Leute natürlich immer brauchen. Und Lugano sowieso. Und jetzt im Windschatten vom Türkauf hat man können irgendwo, er hat ja immer gut gespielt. Also am Anfang der Saison, auch während der Krise, immer gebucht und hergestanden. Und jetzt hat man gemerkt, wenn man dem Gianni Nazzi Zeit gibt, dann merkt man selber auch etwas. Es geht nämlich auch so. Es kann nämlich durchaus möglich sein, dass sich eine Mannschaft irgendwann mal fängt, ohne dass man den Trainer wechseln muss. Die Chance hat man dem jetzt gegeben. Ist auch logisch, ein eigener Mann, den man aufbauen will, dann zieht Reissleine nicht gerade sofort, vielleicht nicht so schnell wie bei anderen. Und jetzt die Massnahmen, muss ich auch sagen, beim anderen so ein bisschen Einsatzzeiten wegnehmen. Er ist halt einer, der sehr riskant spielt. Ja, ein Offensivverteidiger, die kann man nehmen, die kann man laufen lassen, wenn die Bilanz stimmt, ja, wenn man mehr kriegt, als man herschenkt. Und das ist bei ihm einfach nicht mehr der Fall. Das hat der SCB schon gemerkt, wo übrigens immer noch einen schönen Anteil vom Lohn muss zahlen. Unter diesen Bedingungen hat Lugano den übernommen. Da merkt man ja schon auch schon, dass irgendwo stimmt dort nicht alles. Und das kann man sich heute bei dieser zügigen Spielweise, die wir haben in der Liga, einfach nicht mehr leisten. Ein Verteidiger, der vielfach außerhalb von seiner Position verwünscht wird, dass er zu weit vorne ist, nicht im richtigen Moment vorne ist, nachher nicht mehr hinten ist. Und wenn er hinten ist, dann hat er das Defensivspiel nicht im Griff. Da musst du reduzieren, da musst du einfach bewusst sein. Er bringt uns offensiv zu wenig, defensiv ist nicht verlässlich, also lassen wir ihn lieber weniger laufen. Vielleicht merkt er selber, dass er seine Spielweise ändern muss, wenn er das überhaupt kann. Das ist auch nicht immer möglich. Wenn du so bold bist, dann ist das, was du liefern kannst. Und dann muss man sich einfach überlegen, ob ein Wechsel Vielleicht die beste Lösung wäre, es gibt vielleicht einen Abnehmer, der findet, ja, der passt zu uns, bei uns, wir können das vertragen. Kann man es nicht vorstellen. Ja, aber
ich hätte gerade eine Frage, wer kommt da uns hin? Müsste denn Lugano auch noch einen Teil vom Lohn zahlen, dass er am Schluss so weiss ich nicht. Jeden Monat
vermutlich
noch einmal drei Gehaltschecks bekommt? Würde man jetzt in Nordamerika sagen, von drei verschiedenen Arbeitgebern.
Gut, Messer hat man festgestellt, der bringt uns nichts mehr, wenn wir nicht mehr behalten. Wir haben einen Abnehmer gesucht, der Vertrag ist noch gelaufen. Lugano hat gesagt, wir nehmen den gerne, danke, aber wir müssen noch einen Teil vom Lohn zahlen.
Die grosse Frage, die sich jetzt stellt, ist das nachhaltig, was in Lugano passiert? Oder ist es einfach ja, das übliche Auf und Ab und aufs Auf folgt irgendwann wieder ein Ab? Ich meine, wir nehmen am 31. Oktober auf, die Saison geht noch sehr lang. Sagen wir es.
Ich glaube, das ist nachhaltig, weil derig Massnahmen, wenn du siehst, dass ein Trainer wirklich mittlerweile weiss, was los ist mit seiner Mannschaft und dann reagiert er so und bringt es nachher auch her. Das ist etwas, was der Mannschaft auch Mut macht. Oder vielfach sagst du dann, der Trainer, der merkt gar nicht, was bei uns läuft. Der verfolgt einfach stur seinen Weg. Da werden Massnahmen getroffen. Es braucht manchmal noch wenig, bis die Mannschaft sagt, jetzt macht es Klick bei uns, der Weg, der passt, dann müssen wir weiterverfolgen. Der Trainer ist schon so, natürlich so ein junger Trainer, vor allem mit der Giannazzi, in der zweiten Saison, die erste ganze Saison, die er machen darf, ist natürlich dann auch bestätigt in seinem Fachwissen, das er hat, wo er noch nicht sehr tief verankert sein kann, dass es eben auch etwas bringt. Wenn man sich das genau überlegt, wer setze ich wie oft ein? Und ich gehe nicht einfach von den Namen aus und sage, ja, den muss ich, der ist bekannt, der ist arriviert, den muss ich in 20 Minuten spielen lassen. Nein, den musst du so viel spielen lassen, wie es vertreibt.
Gut, jetzt muss man dazu sagen, in Lugano hast du ja relativ viele bekannte und arrivierte Namen. Das kommt noch erschwerend dazu. Ist ja keine billige Mannschaft.
Absolut, ja. Vor allem im Angriff hast
du musst harte Entscheidungen fällen.
Hast du ein Kader, wo ja, mit klingenden Namen. Aber man hat zum Beispiel auch Marco Bello den Captain weggenommen, was von Anfang an eigentlich keinen Sinn gemacht hat. Wieso muss der Captain sein, nur weil er bekannt ist? Das hat dem offensichtlich nicht gut. Der Türkauf, der geht mit dem ganz anders um jetzt. Und ja, der Marco Bello ist jetzt auch nicht mehr die spielbestimmende Figur. Er hat immer noch seine Rolle, macht ab und zu ein Goal. Aber so dominant wie der vor ein paar Jahren war, ist er nicht mehr. Er ist auch schon in die Jahre gekommen, logischerweise. Muss auch für einen Umbruch sorgen. Lugano hat auch ein paar ältere Spieler, aber die machen mir eigentlich keine grosse Sorgen. Auch der Julian Walker zum Beispiel, das ist vergnüglich, dem zuzuschauen. Der spielt immer noch seine Rolle als ja, so eine Form von Abgeschwächtem im Forcer, ohne dass er reinschlägt. Immer ein bisschen am Ruppig tun, am Maulen, passt auch, das ist stimmig.
Baut die Drohkulissen auf. Aber also ist einfach einer für die defensive Arbeit, was du dann brauchst. Und irgendwie scheint er sich in diese Rolle schon länger reingefunden zu haben. Jetzt, also du sagst, das ist nachhaltig.
Ja, was sagen kann ich viel, das mache ja, ich auch.
Wir überprüfen es ja dann.
Meistens stimmt
wenn
das
dran
nicht.
Wenn man daran denkt.
Aber es ist lustig, zum Thesen aufstellen. Von dem leben wir ja auch. Und also, das tut auch gut, mal an etwas zu glauben, statt immer nur Nein zu sagen. Nein, das klappt sicher nicht. Das ist Defetismus. Ja. Ist mir eigentlich zu langweilig. Okay. Hoffen wir doch, dass Lugano einmal über auch unserem Produzent Michi Huber, der Lugano-Fan ist, ein Produzent im Studio.
Im TV-Studio?
Grosses Studio.
In dem TV-Studio, genau. Wo
auch
vorher...
Auch bekannt, Molton Huber, wir wissen es. Den kennen wir. Das ist der ist Lugano-Fan. Und dem würde es auch gut tun, wenn Lugano wieder einmal richtig zuschlagen
es tut
2006,
das letzte Mal Meister.
Das ist übrigens 16 Jahre her. Der Huber ist mittlerweile, ich weiß nicht, wie alt das der ist. Aber
der hat schon fast Enkelkind.
Der hat schon fast
Enkelkind. So alt ist der.
Das wäre von dem etwas Überraschendes. Ja gut, gehen wir davon aus, Lugano.
Für Schweizer Hockey wäre es gut. Ich wollte es zuerst sehen. Also im November und im Dezember und im Januar auch. Weil also bis jetzt, ja, jetzt hat man einen Lauf. Schön für Lugano. Aber machen Sie es ein ganzes Jahr. Weil sonst, du hast gesagt, 16 Jahre, 17, schon fast gleich. Also, ja, das ist viel Geschichte dafür, dass man jetzt da aufgrund von einem Monat, wo es gut läuft, einfach, was ich würde sagen, das ist alles schön. Also, zeigt es doch bitte. Zeigt! Zeigt.
Zeigt.
Deutsch. Zeigt. gezeigt, haben andere einiges am Montagabend, um es mit einer wirklich komplett verhunzten Einleitung zu sagen. Der Ballon d'Or ist vergeben worden. Der Lionel Messi hat ihn bekommen bei den Männern. Wer hat ihn bei den Frauen bekommen?
Wenn ich den Namen könnte, ich würde ihn eben genau aussprechen, katalanisch.
Oh, jetzt wird es schwierig. Ich sage Aitana Bonmati. Wahrscheinlich hat es noch
irgendwo. Aitana, muss ich sagen.
Okay.
Man hat während der Sendung auch ihren Vater gesehen, ihren ehemaligen Trainer reden. Katalanisch verstehst du nicht, selbst der Kollege, der auf der anderen Seite am Telefon auch geschaut hat, der gut Spanisch redet, hat nicht viel verstanden.
Okay, also.
Katalanisch.
Aitana und Lionel haben den Ballon d'Or gewonnen. Emiliano Martinez ist Goalie vom Jahr geworden. Frechheit.
Unser Goalie. Man
muss es so sagen.
Mein Argentinien.
Völlig, also das ist ja eigentlich die Auszeichnung, die die Absurdität von dieser Wahl wieder einmal sehr, sehr deutlich macht. Okay, ist der Weltmeister Goalie, hat eine gute Weltmeisterschaft gehabt. Ist ein Goalie, der aber sonst auch seine Schwankungen hat in der Meisterschaft. Ich habe gestaunt, dass er nicht versucht hat, irgendwie ob es zöhne Geste zu vollführen mit dieser Auszeichnung zum Goalie vom Jahr, wie das sonst seine Art ist, mit allen möglichen Gegenständen, die irgendwie in die Finger kommen, wenn er sich in der Öffentlichkeit bewegt. Ja, also das zeigt, dass die Wahl mit Vorsicht zu genießen ist, wenn man sich anschaut, was zum Teil sonst konstant auf höherem Niveau geschaffen wird. Dann ist ein Goalie aus einem mittelprächtigen Premier League Club, der Weltmeister geworden ist. Ja, kann man machen. Dazu kommt noch, dass in der Ballon d'Or-Wahl, wo ja alle Spieler drin sind, nicht nur in Position vom Goalie, der Bono, der marokkanische Nationalgoalie, der auch eine grosse WM gespielt hat, noch zwei, drei Plätze vor dem Martinez auftaucht. Also es ist total wirr. Von A bis Z. Ich weiß ja, gar gut, nicht,
das du, die Wahlen also ein bisschen
du machst dich nicht aufregen über das?
Ja, aufregen mag ich mich sowieso nicht.
Wieso nicht?
Wenn das reg dich doch auf. Nein, ich mag nicht. Das ist, ich kann mich auch im Auto nicht aufregen.
Nein.
Das ist einfach nicht nötig. Das bringt nichts. Ich weiss, da fahren Armleuchter und Hornochsen umeinander. Das weiss ich ja. Im Einzelfall. Auch bei dieser Sache, da schaue ich belustigt zu. Eben, die ganze Veranstaltung ist ja so abgehoben, ausgewalzt und nur noch bling-bling. Da hocken sie in ihren Black-Tie-Anzeigen rum mit den Flügen. Das hat ich sage jetzt mal für einen Fußballfan, der einfach mag am Match schauen und ein bisschen Freude haben wird, wenn er das schaut, dann das hat nichts mehr mit seinem Fußball zu tun. Und da legt man auch gar keinen Wert mehr drauf. Das ist nur noch VIP, nichts anderes.
Ja, gut.
Ich finde das ein bisschen übertrieben.
Es ist überkandidiert. Man versucht ja wahrscheinlich
aber dann musst du doch nicht am Montagabend ausstrahlen. Eine Gala am Montagabend.
Ja, am Sonntag wird geschüttet.
In der Welt, wo man mondän unterwegs ist, vielleicht schon.
Mhm.
Aber bei uns in der Schweiz ist ja selbst in meinem geliebten Zürich da werden unter der Woche Bürgersteig hochgeklappt.
Montag Ruhetag.
Ja. Dann geht es am Wochenende wieder los. Die Welt schon findet wenigstens am Mittwoch schon an mit dem Wochenende. Das finde ich hat einen gewissen Charme. Bei uns ist man noch strenger. Aber die Veranstaltung am Montagabend und dann mit dem Bling-Bling, das ist irgendwie lächerlich, finde ich. Am Schluss weißt du, wer gewinnt, das hat man vorher schon gewusst. Und gleich hat man stundenlang auch noch die anderen vorgestellt, die auch noch eine Chance haben könnten. Zwischendurch sind einmal fünf von Manchester City auf der Bühne gestanden. Leider hat De Bruyne gefehlt. Dort ist verletzt, damit man das wahrscheinlich nicht wollen zumuten. Oder hat von selber gesagt, machen den Quatsch ohne mich. Ja, das ist ein bisschen die Frage. Ist das immer schlimmer geworden? Die haben früher nicht so geschaut. Oder ist das jetzt erst jetzt so wirklich ausgeprägt, nur noch alles auf Hochglanz, Bling-Bling, VIP?
Gut, das ist jetzt schon eine Weile.
Das
hat ja der Fußball geschafft, dass man eigentlich jede Veranstaltung, die nichts mit dem Match zu tun hat, wahnsinnig langfertig gemacht. Das fängt beim FIFA-Kongress an, wo wenn die Übertragung schaust, ich kann schon zum Teil so Streams schauen,
ja,
geht episch lang nach einer Auslosung für die Champions League zum Beispiel, wo zuerst noch irgendwie die Gastgeberstadt oder die Herkunftsstadt von dem, wo die Kugeln zieht, noch einmal irgendwie im Kurzporträt kommt, gefühlt. Es geht einfach alles wahnsinnig lang. Der Akt selber ist nachher relativ schnell vorbei. Also das, was wo der Fußball ja ausmacht, dass man weiss, es geht 90 Minuten und nachher kann ich wieder etwas anderes machen. Im Gegenteil zu einem Tennismatch oder zu jetzt auch im US-Sport, was er dann wirklich auf die Spitze treibt, was das Auswalzen von dem, was da passiert, angeht. Dort hat man das irgendwie vergessen, die Tugend. Also von dem her, ja, es passt irgendwie dazu. Aber ehrlich gesagt muss man es ja auch nicht schauen. Es gibt ja keinen Grund.
Das stimmt. Ja. Das ist immer das Argument. Wenn es dir nicht passt, dann schau doch nicht. Oder?
Jetzt, hast du vielleicht den Beckham gesehen, wo der Lionel Messi Globhudeleit hat wahrscheinlich. Also er hat.
Ja, aber
du hast nicht gesehen.
Zwischendurch habe ich weggeschaltet.
Ah, das ist nicht verpasst. Ja. Ich meine, Inter Miami, was ein lustiger Name ist für einen Club, finde ich immer noch aufs Neue, jedes Mal wieder, ist der Club von Messi. Grosser Moment für US-Fußball, könnte man ja sagen. Dass ein Spieler, der in Nordamerika spielt und nicht in Saudi-Arabien zum Spieler vom Jahr gewählt wird.
Das kann man am Messi zu gut halten. Ja. Neben dem Weltmeistertitel natürlich und der überragenden Leistung, die für unseren Weltmeistertitel gesorgt hat. Übrigens mit der hervorragenden Leistung vom Goalie Dibu Martinez, möchte ich da noch sagen. Ich erinnere nur an den wahnsinnigen Save, kurz vor Schluss gegen den Colomboani aus nächster Nähe.
Furchtbare also, Flegeltruppe.
Ja, ja, gut. Ja, eine Reihe von Metzger in der Abwehr, gut. Macht es natürlich einfacher
Metzger, für einen Betrüger und Schlitzer.
Gut, das sind die alle. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Ja, gewisse Widerbarstigkeit merke ich da.
Furchtbare Mannschaft. Furchtbare Mannschaft.
Herrlich. So muss das sein.
Wirklich schade.
Auch eine
wirklich
furchtbare schade. Mannschaft hat scheinbar Manchester United, müssen wir sagen.
Die Überleitung also, gefällt mir gut.
Da haben wir übrigens auch drauf getippt, oder? Das war aufgrund von dem Spiel gewesen. Derby am Wochenende, 3-0 für City. Im Old Trafford, was der Kollege und Sportfreund Stefan Roth zur Weissglut getrieben hat, sagen wir es ruhig so. Gut, hat ein strenges Wochenende gehabt. Der Roth, seine Mannschaft, erstens United, zweitens Nottingham, da hat er auf 4 Punkte gehofft. Erstaunlicherweise. Nottingham hat in Liverpool gespielt, United daheim gegen City, also wenn man da drauf kommt, dass die, ja gut. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, aber er war noch zornig.
Ja gut, aber er muss sich jetzt schon auch Vorwürfe hören. Also erstens, 2 Mannschaften in der gleichen Liga haben.
Ja gut.
Wie soll das gehen?
Nottingham ist aufgestiegen.
Ja, gut, aber er ist nicht erst seit gestern Fan von denen.
Nein, aber die sind jetzt auch lange unten drin gewesen.
Also ich meine,
es hat immer funktioniert.
Er ist ja in der Superliga auch nicht von 3 Clubs Fan. Also ja, ich finde, da,
kann's mal
da den Schuh muss er sich selber anziehen. Gut. Und wenn dann... ja, also in der Rot-Tabelle, warte, wir können es geschwind addieren, 25 Punkte, also wir wären nicht einmal erst zusammen, Nottingham und Man United, Tottenham mit 26 Punkte
ja, auf gut, Platz 1. Erling Haaland hat ja allein, ich glaube, auch gleich viel Goal geschossen wie ganz Manchester United zusammen. Also das bringt Manchester United auch nichts.
Ja, dort ist man ein bisschen in einem Zwischentief, kann man sagen. Jetzt hat man ja eigentlich letzte Saison Freude gehabt, der Erik Ten Hag ist gekommen, hat ein bisschen aufgeräumt, hat der Ronaldo vom Hof gejagt. Das war offensichtlich eine konstruktive Massnahme gewesen. Jetzt seit dem Sommer ist es nicht mehr ganz so rosig wie auch schon. Es gibt ganz komische Nebengeräusche. Der Schauplatz um Jadon Sancho, der in den letzten Monaten immer ein bisschen geschwelt hat. Also die Diskussion um mentale Gesundheit und was hat der Trainer dafür sagen und wie ist er zu weit gegangen mit Informationen betreffend dem Gesundheitszustand von dem Spieler, der eigentlich in die Privatsphäre gehört etc. Ein ganz seltsamer Nebenschauplatz. Und ja, auf dem Platz ist es auch seltsam. Man kommt überhaupt nicht in die Gänge mit einer Mannschaft, wo man ja eigentlich das Gefühl hätte, dass die ein bisschen etwas taugt. Also, man hat sich verstärkt im Sommer. Hat einen der besten Goalies von Europa gehabt mit dem André Onana, der jetzt aber doch auch Schepsi-Match drin gehabt, eigentlich von Anfang an.
Ja, aber das letzte war wirklich stabil gewesen. Und er ist schon einer, der auch mit dem Ball umgehen können. Das macht er auch. Blöderweise hat man jetzt gerade 2 Verteidiger im Moment auf der verletzten Liste, wo können mit dem Ball umgehen, also das Spiel hinten raus können antreiben. Mit dem Lisandro Martinez und dem Luke Shaw, oder die sollten dann wieder mal zurückkommen. Aber gleich, der Gesamteindruck ist, dass da siehst du einfach, nicht genug von seiner Handschrift. Das hat er nach dem Derby hat er gesagt, ja, er könne nicht so spielen wie bei Ajax, wo er natürlich auch eine andere Mannschaft hat, logischerweise nicht so spielen. Was heisst das? Aber er sagt dann weiter, in dem Interview, glaube ich, mit Viaplay war es, die Spieler bestimmend, wie man spielt. Ich weiß, was er meint, aber das darfst du natürlich so in dieser Form nicht sagen. Also er muss bestimmen, wie man spielt. Natürlich kann er nur so spielen lassen, wie es die Spieler hergeben. Das ist wahrscheinlich das, was er meint. Aber er hat schon mehrfach mit unglücklichen Äußerungen auch für Kopfschütteln gesorgt. Zum Beispiel, dass man auf dem richtigen Weg sei, nach fürchterlichen Spielen. Auch jetzt da wieder, hat er gesagt, nach dem 0-3. Es wird ja immer besser. Also, das sieht er schon. Das ist, hat er ziemlich exklusiv die Sicht darauf, dass es so besser wird. Dann das Thema nicht nur mit dem wie heißt er, Sancho, wo er meiner Meinung nach ein bisschen verdadelt hat, wenn er das gehandelt hat, Öffentlichkeitswirksamkeit, nicht gut, für alle nicht. Nicht zu vergessen, vor Mason Greenwood war ja er der, der gesagt hat, der darf ich wieder spielen bei ihnen, wo man sich also schon die Frage stellen muss, aus welchem Grund. Da müssen wir nicht mehr näher auf das Thema eingehen, aber das hat nicht gut, aber ihm persönlich nicht gut getan, in seiner Wirkung. Und jetzt die Äußerungen. Und irgendwann müsste man dann schon mal eine Handschrift sehen von ihm, damit man dann deutlich sagen kann, ah, das macht jetzt der mit denen. Jetzt sind sie einmal, er behauptet, sie sind vorne stark im Pressing, das mag ja sein, aber das machen sie viel zu wenig oft. Und dann die Verzweiflung, dass man mal einfach versucht, das City irgendwie mit irgendeiner Massnahme zu bekämpfen, statt einfach nur versuchen, den Schaden zu begrenzen. Das finde ich ein bisschen hoffnungslos, muss ich ehrlich sagen.
Gleichzeitig finde ich, muss man ein bisschen relativieren, wenn man sieht, wo die Mannschaft herkommt. Also, eben die letzte Saison, die war robust gewesen, im Endeffekt. Aber eigentlich kommt man ja aus 10 Jahren Trümmer und hat jetzt in dieser frühen Saisonphase, wenn man schaut, gegen wen man verloren hat. Also man hat gegen Crystal Palace verloren in der Meisterschaft, okay. Aber sonst, sein Meisterschaftsmatch, könnte man jetzt auch sagen, wenn man nicht Manchester United brüllen hat, etwa so gelaufen, wie man es hätte können erwarten. Man hat gegen Tottenham verloren, wo im Moment auf Platz 1 steht, also keine Laufkundschaft. Hat gegen Arsenal verloren, ja, hat gegen Man City verloren und hat gegen Brighton verloren, wo immer noch kein grosser Name ist, aber für uns Fußballhipster, für dich und mich natürlich, ein und alles ist unter dem Roberto de Zerbi.
Ja, gut.
Da der Fußball gefühlt auch Wochen neu erfindet, mindestens dünnt so. Nein, Spass beiseite. Es sind aber sind nicht schlechte Mannschaften, die man gegen sie nicht gut ausgesehen ja, hat. Jetzt kann man sagen, man bräuchte einen Sieg mehr oder zwei. Okay,
oder einer weniger. Enough. Also das erste Heimspiel gegen die Wolves.
Mhm.
Und die Wolves hat man dann eine Penalty gestohlen. Das muss man einfach so sagen, wo der Onana Kalajdzic umgemäht hat. Das ist klar eine Penalty gewesen, dann wäre es 1-1 gewesen. Gott, ich nehme nicht an, der wäre rein. Also das ist ja schon ein bisschen, also das sehe ich nicht genau gleich. Also ich finde, wenn jetzt zum Beispiel Anspossen Gogol anschaust bei Tottenham, der hat nicht viel mehr Zeit gehabt, oder nein, viel weniger Zeit gehabt mit einer Mannschaft, wo man auch gesagt hat, die ist ein Trümmer, da ist kein davon gelaufen. Und da sehe ich eine Handschrift. Ob das nachhaltig ist, dort ist mir eigentlich gleich. Die Tottenham sagen mir nichts. Aber ich habe Freude an dem Postecoglou, weil der etwas herbringt. Das ist fantastisch zu sehen, dass man auch mit einer, ja, aus einem Nachteil aus einem Gefühl, wenn du so einen Harry Kane verlierst, plötzlich einfach irgendetwas umbaust, neuen Schwung reinbringst, die so spielen lässt, wie du das willst und denen das Vertrauen schenkst und dann geht das. Das ist macht Spass, dem zuzuschauen. So sehe ich das beim Ten Hag nicht. Also er kann schon sagen, die Spieler bestimmen, was wir machen. Ja, aber du bist der Chef von denen. Du musst denen sagen, was die jetzt tun haben und was du sehen willst. Und wenn die das nicht können, dann musst du es nicht machen. Ich meine, ich finde auch, für den Anthony hat man 80 Millionen gezahlt.
Apropos Flegel.
City hat für den Doku die Hälfte gezahlt und kriegt doppelt so guten Spieler. Also, apropos Flegel, ja. Der Anthony hat den Ten Hag von Ajax her kennt, aber der bringt bis jetzt eigentlich nichts. Da macht der Philipp an der rechten Aussenlinie, macht ab und zu, muss man sagen, hat er lässige Tricks drauf, aber die Torproduktion angekurbelt, tut er nicht gross. Also von mir aus gesehen ist das ein Fehleinkauf.
Ich würde ja nicht behaupten, es läuft sensationell gut. Ich würde einfach mahnen, dass man Man hat jetzt von den richtig starken Gegnern hat man die meisten Mal gehabt. Jetzt wird die sicher gerade Lüge gestraft. Ja, genau. Nein, das ist Liga Cup. Newcastle, wo sie als nächstes sind. Aber die kommen dann irgendwann auch noch. Aber jetzt in der Meisterschaft Fulham auswärts, Luton daheim, Everton auswärts. Also der November, der müsste eigentlich, was die Premier League angeht, jetzt für Manchester United nach oben zeigen. Kann man sich vielleicht ein bisschen auf die Champions League fokussieren, wo man es ja geschafft hat, gegen Galatasaray zu verlieren. Daheim, was dann auch nicht unbedingt hilft, wenn man versucht, die Fans hinter sich zu bringen, logisch. Und dort hat man jetzt Kopenhagen und Galatasaray auswärts. Also ich glaube, der November, man kann vielleicht gar nicht so viel gewinnen, man könnte viel verlieren als Erik Ten Hag in diesem Monat. Darum bin ich jetzt gespannt, was da kommt.
Man hat nicht vergessen, vor allem in englischen Zeitungen, zum Beispiel am Medienprodukt, wird auch immer wieder gesagt, ja, Glazers sind schuld. Ja, die machen sicher einen Haufen falsch, einen Haufen Geld.
Das sind Besitzer.
Besitzer, die amerikanischen, haben einen Haufen Geld auch rausgezogen. Oder? Sir Radcliffe kommt jetzt 25% übernehmen von den Anteil der Glazers und wird dann nachher im Sport auch eingreifen. Aber schlussendlich, also die Glazers haben ja nicht Transfer selber eingefädelt und so weiter. Und bestimmen, wie man spielt, sondern das macht Ten Hag, das wollte ich noch sagen. Bevor wir...
Gut, die Glazers, die sind ja einfach... Also, da, was die können wissen, wir sind sie mit Lausanne auf, abgestiegen, wieder aufgestiegen sind und jetzt der Heiko Vogel als letztes noch geschlagen haben, bevor er hat müssen gehen. Also, das ist... Wenn etwas ein Garant ist für... Glazers, sage ich schon, Ineos, Sir... Radcliffe. Jim Radcliffe ist das. Excuse. Alles durcheinandergebracht. Es wird Zeit, um das letzte Thema noch anschneiden und dann für oben zu machen, würde ich sagen. Ein trauriges Thema?
Ja, das hat also richtig wehtun. Am letzten Wochenende Hockeyspieler gestorben in Großbritannien, England, Sheffield. Adam Johnson, der von einer Kuh getroffen worden ist in der Halsgegend. Also brutal gesagt, Kehlen aufgeschlitzt. In einer Situation, wo fast nichts mehr möglich ist, ja.
Und dann steht man da und sagt, was jetzt?
Was machen wir jetzt? Also, ja.
Zuerst ist man erschüttert, logisch. Dann erinnert man sich an all die Fälle, die es schon gegeben hat vorher. Also es passiert ja immer mal wieder, muss man leider konstatieren. In der Schweiz der bekannteste Fall Michel Zeiter vor ein bisschen über 20 Jahren, wo vor einer Kuh getroffen worden ist, aber zum Glück die Halsschlagader verschont geblieben ist. Das ist gut ausgegangen. Jetzt gibt es Diskussionen um Halsschutz. In Skandinavien sind die obligatorisch. Skandinavier als Hockeynationen ja jetzt nicht verdächtig, ahnungslos zu sein. Im Gegenteil. Die sind besser als wir. wenn kommt bei uns der Halsschutz?
Ja, das ist die Frage, was jetzt aus dieser Diskussion entsteht, oder? Bis jetzt fährt man ja Politik davon, dass man auf die Eigenverantwortung setzt. Also wenn man den Menschen ein bisschen kennt, in verschiedenen Lebenslagen, dann sollte man nicht davon ausgehen, dass er die Eigenverantwortung sehr ernst nimmt. Der Hockeyprofi bastelt ja auch sehr gerne an seinen Ausrüstungen umeinander und schneidet mal dort ein bisschen ab, weil es so unbequem ist. Wir haben früher auch schon mal müssen, nach dem Zeitervorfall übrigens, müssen die Halskrause tragen, wo man dann einfach die schnittfesten Einlagen hat man rausgenommen, weil man die fast nicht hat, das ist ja fast nicht mehr können bewegen. Man hat die so getragen. Und was ich gehört habe jetzt in Skandinavien, also Schweden vor allem, und Finnland, wo das obligatorisch ist, jetzt gehört Finnland nicht richtig zu Skandinavien, aber das lassen wir jetzt mal bleiben, wird das auch nicht so kontrolliert, dass man sagen könnte, da bist du sicher, dass die jederzeit auch wirklich geschützt sind, sondern es geht mehr darum, dass man das erfüllt, dass da irgendetwas sichtbar ist. Das ist das Rollkragenpullover, wenn er so gehaufen kommt. Das ist eins, zwei durch. Aber ich habe gestern noch mit dem Gary Büsser, also gestern am Montag, Gary Büsser geht Leibarzt von der ZSC1, der sich überall auskennt, ist auch beim Zeitraumfall dabei gewesen. Und der sagt natürlich auch, du kannst den Hals fast nicht schützen, weil der Kopf bewegt sich, wenn du gehst, der Schlittschuh kommt meistens mit so einer Wucht, vor allem beim Unfall vom Zeiter, Spieler vor ihm, stolpert über den Goalie, schlägt ihm das Bein auf. Und dann die Wucht mit der Schärfe von der Kufe, da ist alles durch. Oder? Also, da musst du einfach noch Glück haben, dass es nicht fatal wird. In dem Fall bei Adam Johnson ist es leider so gewesen, Kehlen aufgeschlitzt. Und dann hast du einen Spieler, der halt im Einsatz ist, Puls wahrscheinlich etwa 160. Und dann schneidet das Halsschlagader durch, dann spritzt das Blut raus und das ist dann ziemlich schnell raus. Du kannst einfach nichts mehr machen, oder? Die Frage ist, kann man sich gegen das überhaupt schützen? Kannst du wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich kannst du dich bis zu einem gewissen Grad schützen. Es klingt jetzt blöd, oder? Es ist so Sonntagsreden, wo man dann automatisch schwingt und dann sagt man ja, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Nein, logisch nicht. In einem Sport weiss okay, sowieso nicht, was schnell geht. Eben, du hast die scharfen Kurven, du hast Banden und Menschen, die in die reinknallen und zum Teil noch von irgendjemandem reingeschüpft werden, in einem blöden Winkel. Also es passiert ja immer mal wieder etwas. Ich verstehe jeden, der sagt, okay, ich will versuchen, mich am HS zu schützen. Es hat ja auch in der Schweiz die Profis gegeben, Martin Plüss und Ivo Rüttemann sind die gewesen, in den 90er Jahren, glaube ich, oder? Wo zum Teil auch ein bisschen belächelt worden sind, weil sie, ich glaube, es sind wie eingenähte Autogürt, also ein Sicherheitsgürt aus dem Auto, wo in so einen Kragen eingenäht gewesen sind.
Selber gemacht war, weil die Textilindustrie ist noch nicht so weit gewesen. Und der Ausrüster auch nicht, hat dann Flux, eben die Halskrause, die auch umgespickt ist und sich verschoben hat. Aber der Gary Büsser hat noch eine gute Idee gehabt, ausgehend aus dem Mittelalter, die Knappen, wo die seltsamen Kostüme angehabt mit Kapuzen, die aber verbunden sind bis abends, hat er gesagt, das wäre eigentlich die Idee, eine Art schnittfesten Taucheranzug, natürlich nicht aus dem Material, aber mit Kevlar verstärkt, wo dann der Kopf auch wie eine Kapuze hat, unter das Kinn geht und der Anzug möglichst leicht, dass der ganze Körper gegen die Schnitte geschützt wäre. So etwas versucht man ja gar nicht. Also müsste mal ein Hersteller sich wagen, so etwas zu machen und schauen, ist das überhaupt praktikabel? Können sich die Leute noch bewegen nachher? Dann ist die Frage, legen sie es auch an? Wenn sie es müssten, würden sie es wahrscheinlich machen. Aber eben, der Profi versucht, die Ellbogenschoner, da wird auch das Zeug weggeschnitten, weil es Bewegung eindämmt. Ohne darüber nachzudenken, was denn passiert, wenn ich wirklich auf den Ellbogen habe. Das weisst du wahrscheinlich nie. Ich gehe eh nicht um, sagt sich der Profi. Das ist natürlich nicht stimmt. Also müsstest du eigentlich immer mit dem Schlimmsten rechnen. Aber eben, es ist halt so. Eben, wie du sagst, Sonntagsrede. Wenn so etwas Schlimmes passiert, verspricht man Besserung. Man versucht alles. Zwei Wochen später hat man das wieder vergessen.
Es ist eine gewisse Ratlosigkeit, was ich in solchen Situationen amix breit macht und klar wird, dass man nicht unbedingt eine Lösung hat. Ich glaube, am Schluss werden wir in Zukunft wieder mehr Leute sehen, mehr Spieler sehen, die mindestens mittelfristig oder kurz mittelfristig mit einer Halskrause rumfahren. Was es dann langfristig bedeutet, wird sich dann müssen zeigen. Wollen wir zum Endspurt gehen?
Gehen wir zum Endspurt.
Endspurt.
Da bleiben wir gerade beim Hockey zuerst. Schönes Thema. Jumbo Joe Thornton hat im Alter von, glaube ich, 44 jetzt auch offiziell Schluss gemacht.
Das ist keine grosse Überraschung, wie er selber ja auch festgestellt hat. In dem Video, das er veröffentlicht hat, zum Verkünden, dass es jetzt das war mit seiner Karriere. Ja, einer von denen ganz grossen, die nie den Stanley Cup gewonnen haben. Ich werde im ersten Versuch in die Hall of Fame aufgenommen werden von der NHL. Ich glaube, von dem kann man ausgehen. Grosse Karriere gemacht. Einer von den First Round oder First Overall Picks, die dann auch noch getradet worden sind. Früher der Karriere sehr erstaunlich eigentlich. Ist in San Jose gelandet, hat sich dort sehr wohl gefühlt. Das hat man, also das ist vor allem jetzt in den letzten Jahren sehr klar geworden, recht verwachsen gsi auch mit der Region, die eigentlich nicht so wahnsinnig Eishockey-affin war. Nie den Kübel gehabt in Nordamerika. In der Schweiz schon. Schweizer Meister geworden mit dem HC Davos in den Nullerjahren während dem einen Lockout. Also, wenn man sagt, nie einen grossen Titel gewonnen, Joe Thornton, stimmt gar nicht. Olympiasieger, Weltmeister und Schweizer Meister. Immerhin. Wir wünschen einen entspannten Ruhestand und da der Kollege Thornton ja mit der Schweizerin für ist, gibt es ja auch ein bisschen Hoffnung, dass er vielleicht in der einen oder anderen Form auch im Schweizer ist keine Rolle könnte übernehmen, irgendwann in Zukunft. Irgendwann in Zukunft wird ein Brandes versuchen, Rugby-Weltmeister zu werden. Am Samstag ist die Rugby-WM zu Ende gegangen. Südafrika hat gewonnen in einem packenden Finale. Neuseeland geschlagen, knapp, aber am Schluss, man kann sagen, hat man verdient den Weltmeister können feiern. Hat viele Leute begeistert, die WM. Und jetzt schauen wir auch in Rugby. Rugby-Club-WM. Club-WM, Club-Rugby. So,
schauen wir Club-Rugby.
Meisterschaft. Toulon gegen sowieso.
Ja, ich könnte jetzt versprechen, dass ich es mache. Habe ich in der Vergangenheit schon gemacht, nach Six Nations oder Rugby-WM. Und mache es dann gleich nicht. Also es gibt Möglichkeiten, auf englischen Sender zum Beispiel kann man ab und zu Rugby schauen. Die Frage ist, ob man es macht. Ist schon ein bisschen wie bei anderen Veranstaltungen, die einem dann begeistern, wenn es bei Olympia siehst. Erinnere da zum Beispiel an, was ist das? Speedskating. Nein, das ist die Kurzbahn.
Short Track,
genau, ich will sagen. Nicht das andere, wo immer die Holländer gewinnen, in 95 Disziplinen. Ja. Das meine ich nicht.
Short Track.
Aber es gibt eine Disziplin, aber ich glaube nicht. Es ist einfach, ich schaue es wahnsinnig gern, aber es gibt Leute, die behaupten, es sei dann zu wenig Bewegung drin, die vor allem vom Football herkommen, wo sie halt die Scrum quasi abgeschafft haben. Gott, Philadelphia Eagles, die versuchen es mit dem einmal und erzielen sogar noch Touchdowns. Aber es ist halt schon speziell. Man muss auch ein bisschen, man muss sich wirklich auskennen. Gott, das gilt beim Football auch, aber dort geht es einfach zügiger. Spielzeug hat mehr Dynamik drin. Ich bin ein wahnsinniger Freund vom Rugby, aber ich befürchte, dass das jetzt nicht die grosse Rugby-Schauwelle auslösen wird bei uns in der Schweiz. Kann ich mir nicht vorstellen. Schade eigentlich. Eine andere Frage ist, schafft es Union Berlin wieder einmal einen Sieg einzufahren? Mittlerweile sind es, ligenübergreifend 10 Niederlagen in Serie für den Urs Fischer und seine Eisernen. Also, es wird knapp. Am Samstag spielen sie in der Bundesliga gegen die Eintracht. Und in der Bundesliga ist der Wettbewerb, wo es am meisten darum geht, Champions League. Können Sie dann sagen, ja gut, das Experiment, müssen wir jetzt schauen, dass wir nicht total abstürzen. Eintracht Frankfurt, wo in Schuss gekommen ist, muss daheim gegen die spielen. Und könnte es das sein?
Tja, wenn ich das wüsste.
Ja.
Wenn ich das wüsste. Also ich meine, das Gesetz von der Serie würde eigentlich vermuten, nein, dass es nicht reicht, logischerweise. Aber gleichzeitig, nein. Ich sehe es nicht, ehrlich gesagt.
Was passiert denn
jetzt dort? Hast du jetzt 10 Mal nacheinander verloren. Warum ausgerechnet jetzt ein Sieg? Man ist jetzt auch nicht wahnsinnig heimstark, also man hat 6 Punkte. Einer daheim, ein Sieg daheim, ein Sieg auswärts, wenn ich mich richtig zusammenraufe. Also, es ist überall etwa gleich schlecht. Mühsam ernährt sich das eigentlich. Aber man muss wahrscheinlich gegen Union tippen, bis Gegenteil eintrifft. Darum glaube ich, also wenn man jetzt auch sieht, wie das gegen Werder Bremen gelaufen ist am Wochenende, es geht einfach, es ist ein bisschen wie zu Basel, hat man das Gefühl. Es geht alles schief, was schief gehen kann. Und dann steht man halt da und schaut blöd aus der Wäsche. Also ich glaube, es gibt ein 0-2 und dann wird es dann wirklich richtig unangenehm.
Drossfisch.
Wahrscheinlich. Andererseits gibt es Leute, die davon ausgehen, dass wir mit dem auch wieder in die zweite Liga gehen. Ich weiß es nicht. Schwer vorstellbar.
Famous last words. Hast dann gehen wir jetzt zum Tippen über. Ja, wir tippen nämlich noch den. FC Basel-Iverdorf, von dem haben wir schon geredet. Das ist quasi der Schocker vom Sonntag. 16:30 findet der statt. Trainerwechsel gegen Trainerwechsel. Bei Iverdorf wissen wir noch nicht, wer folgt.
Doch, es ist jetzt Marco Schellebaum.
Ist das mittlerweile jetzt
bekannt? Es ist vor einer Push-Nachricht gekommen. Was denkst du? Willst du tippen, wer als neuer Trainer vorgestellt worden ist? Das hat mich jetzt Wunder genommen, ob du das erratest.
Ich tippe, es ist nicht der Heiko Vogel.
Das wäre ein bisschen überraschend. Nein, Alessandro Mangiaratti.
Aha.
Ist,
der gute alte Alex.
Ist bis jetzt vor allem auf Challenge League-Ebene Trainer gewesen. Und auch in der Schweiz seine Spuren als Profi hinterlassen, auf dem Platz.
Gut. Also ohne, dass wir jetzt da näher drauf eingehen müssen, das war schon auch ein seltsamer Trainerwechsel bei mir. Also das muss man schon sagen. Also die sind ja eigentlich auf Kurs gewesen.
Was tippst du?
Schellebaum, was ich tippe.
Also das Gute für Basel ist ja der Schocktober ohne ein einziges Goalschießen ist vorbei, wenn sie da spielen, gegen Iverdorf.
tippen auf das 2-1 für Basel. Ich glaube schon,
jetzt dass mindestens kommt die Wende. Celestini-Effekt.
Mindestens mal wieder Goal geschossen werden. Die Defensivstabilität. Ja, gut. Was vor allem brauchst du? Das sind Punkte mehr nicht. Ich glaube, das muss also schon möglich sein, jetzt, dass man sich da mal zusammenrauft und mit einem neuen Gesicht zum Erfolg kommt. 2-1.
Ich glaube, ich tippe auf einen Sieg, Basel. Und zwar ein 1-0. Ich glaube, Yverdon ist... Also, was die in Yverdon machen, das ist schwer nachvollziehbar. Das kann dieser Mannschaft... Ich weiß nicht, ob es ihr nicht schmeckt, aber das muss die auch irgendwie irritieren. Und das wird einen Effekt haben. Und du sagst es, in Basel ist jetzt... Da fällt jetzt eine Last weg. Und irgendwie geht einer rein. Ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass es der Tierno Barri ist, der macht. Wahrscheinlich irgendein ganz dreckiger Sieg. Penalty, Fabian Frey, 73. Minute, irgendwie so. Und dann...
Egal, was es ist.
Können sie sich zu Basel wieder einmal freuen über einen Sieg in der Super League. Über einen zweiten Saisonsieg in der Super League. Das ist es gewesen.
Also. Die nächsten zwei Wochen, glaube ich, ohne die zwei Wochen sind es Ferien.
Hast du drauf gegangen?
Suchen wir jemanden. Wo die jetzt in dieser Zeit.
Das müsste möglich sein.
Wir finden
nicht. Einen zu finden. Oder einen.
Wir freuen uns auf nächste Woche.
Auf Wiederhören.
Bis dann.
Pro und Kanter.